Deutschlandfunk Kultur.
Hi, Massimo Majo ist hier. Haben Sie auch das Gefühl, dass so viele Menschen um Sie herum plötzlich schlanker sind, als Sie es vor kurzem noch waren? Zumindest in den USA machen gerade neue Schlankheitsmedikamente ziemlich groß die Runde. Mounjaro zum Beispiel heißt da ein Präparat. Das ist eigentlich ein Diabetesmedikament. Das hemmt den Appetit und es wird mittlerweile immer öfter zum Abnehmen verwendet und auch zum Abnehmen verschrieben und macht deswegen gerade hunderte Milliarden Dollar Umsatz in den USA. Ein anderes Produkt heißt Ozempic, das auch in den USA gerade sehr viel gekauft wird und auch kritisiert wird. Und wir fragen uns, ist das eine Revolution, die da gerade stattfindet, was unseren Umgang mit Körpern angeht? Also wenn so eine einfache Spritze reicht, um in kürzester Zeit schlank zu werden, wie rechtfertigt man dann nicht schlank zu sein, wenn man nicht schlank ist? Und in welchem Verhältnis steht so eine Entwicklung zur Body Positivity, die ja auch eine Entwicklung ist, also immer mehr Akzeptanz unserer dann meistens da doch ziemlich unperfekten Körper? Diese Fragen werden wir gleich genauer stellen, und zwar an eine Modeprofessorin. Aber erst wollen wir nochmal genauer in die USA schauen und gucken, wie diese Präparate sich dort breit machen und was das für die Menschen bedeutet. Die Korrespondentin Julia Kastein hat da den Überblick.
Oscar-Nacht in Los Angeles. Und Moderator Jimmy Kimmel beginnt sie mit einem Insider-Scherz. Wenn er sich so umschaue, frage er sich schon, ist Ozempic auch für mich richtig? Anspielung auf den Hype, nicht nur in Hollywood, um ein Diabetes-Medikament, das als neue Schlankmacher-Wunderdroge gehandelt wird. Zum Hashtag Ozempic finden sich allein bei TikTok über 3 Millionen Clips. Von Menschen, die sich ihre wöchentliche Depotspritze mit Ozempic in den Bauch jagen, über Abnehmerfolge schwärmen oder Nebenwirkungen klagen. Einer stammt aus einem Interview der Comedienne Chelsea Chandler mit der New York Post.
Well, so my doctor, my anti-aging doctor, just hands it out to anybody, right?
Oh. Ihre Anti-Aging-Ärztin verschreibe das Medikament quasi jedem, der es haben will. Auch die Schauspielerin selbst hat es eine Weile genommen. Ozempic, hergestellt vom niederländischen Pharmakonzern Novo Nordisk, ist ein verschreibungspflichtiges Medikament, in den USA wie in Europa zugelassen für die Behandlung der sogenannten Altersdiabetes. Es fördert die Freisetzung von Insulin im Körper und es sorgt dafür, dass man sich schnell richtig satt fühlt, keine Heißhungerattacken bekommt und weniger isst. Im Schnitt verlieren Patienten laut Studien so im Jahr 15% Gewicht. Deshalb wird es in den USA von vielen Ärzten inzwischen auch zur Behandlung von Adipositas eingesetzt, also krankhafter Fettleibigkeit. Beispielsweise von Caroline Apovian, Harvard-Professorin und Ärztin am Brigham and Women's Hospital in Boston. Bei NPR erklärt sie, es ist ein Lebensretter für beides, Diabetes und Adipositas. Adipositas verursacht Diabetes.
Type 2 Diabetes.
Ihr Kollege Andres Acosta von der Mayo Clinic in Minnesota warnt dagegen vor der sogenannten Off-Label-Verschreibung, vor allem für Leute, die einfach nur ein bisschen abnehmen wollen. Diese Medikamente sind nicht dafür da, ein paar Kilos zu verlieren, bevor man zu einer Hochzeit oder einer Veranstaltung geht. Wir wissen schließlich gar nicht, was diese Medikamente mit Ihrem Körper anstellen, wenn Sie diese Krankheit gar nicht haben. Die häufigsten Nebenwirkungen, erklärt Acosta, sind Übelkeit und Erbrechen, Verstopfung und Durchfall. Und selten Bauchspeicheldrüsenentzündung. Laut Arzneimittelbehörde FDA erhöht Ozempic auch das Risiko von Schilddrüsenkrebs. Eine Monatsdosis kostet, ohne Versicherung, rund 1.000 Dollar. Der Run auf Ozempic ist laut US-Medienberichten mittlerweile so groß, dass Diabetiker wie Scott Mühe haben, es noch in irgendeiner Apotheke zu ergattern. Im Sender NPR macht der 65-Jährige seinem Frust Luft. Er müsse bitten und betteln, um ein Medikament zu bekommen, das sein Leben retten könnte. Adipositas-Forscher Andres macht eine andere Folge des Ozempic-Hypes viel größere Sorgen. Nachahmerprodukte, die schon jetzt viel günstiger im Internet zu kaufen sind, ungeprüft und ungetestet. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis eins dieser Präparate mit Bakterien verseucht ist und ein Patient, weil man es injizieren muss, dann an einer Infektion stirbt. Und dann wäre diese ganze Klasse von Medikamenten gefährdet. Auch bei TikTok finden sich inzwischen viele kritische Clips zum Thema. Promi Chelsea Chandler hat das Medikament inzwischen wieder abgesetzt. Ein Medikament für Diabetiker zu nehmen, wenn man es nicht wirklich braucht, das sei nicht richtig.
Ja, Schlankmacher auf jeden Fall mit Nebenwirkungen, auf jeden Fall auch mit großem Verkaufspotenzial und vielleicht ja auch mit Potenzial, unsere Körperbilder zu verändern. Wir sprechen jetzt darüber, was diese Medikamente für die Modewelt bedeuten, wie die Modewelt gerade verändern und auch, was sie allgemein für den Umgang mit weniger perfekten Körpern bedeuten. Spreche ich drüber mit der Professorin für Modejournalismus, Diana Weiß. Hallo.
Hallo.
Wir haben ja gerade schon gehört, in den USA sind diese Präparate kaum noch zu kriegen, Ozempic. Die Leute zahlen viel Geld dafür. Mittlerweile gibt es auch andere Präparate, die sehr gefragt sind. Mounjaro zum Beispiel wird gerade sehr viel gekauft in den USA. Was für eine Rolle spielt das denn in der Modewelt? Wird das viel genutzt, auch von Models in den USA? Hat das Auswirkungen?
Auf jeden Fall. Also es ist ja auch ein großes Thema jetzt hier in Europa, weil eben festzustellen war, dass doch auch viele von den Celebrities, von den Stars, es war jetzt so die große Eventsaison hat gerade gestartet mit den roten Teppichen, wo man sich so zeigt, und es ist aufgefallen, dass doch einige deutlich verschlankt aufgetreten sind. Und dann kamen natürlich sofort diese Gerüchte auf, das ist, weil die eben dieses neuartige Medikament nehmen und deswegen sind die jetzt alle viel, viel dünner geworden.
Würdest du das auch so bestätigen? Weil es gab ja immer wieder Leute, die jetzt tatsächlich vom Revival des Heroin-Chic oder so gesprochen haben, weil eben auf den Modeschauen irgendwie Paris, New York sind schlankere Models zu sehen als noch vor ein paar Jahren.
Ja, ich glaube, es sind zwei Sachen, die vielleicht parallel passieren. Das eine ist, dass so mal wieder das Körperbild sich geändert hat und man sagen kann, so die letzten Fashion Weeks, die jetzt waren, New York, Paris, London, es gibt da auch so offizielle Auswertungen dazu, dass dann gesagt wurde, naja, es waren eben doch 96% der Models, die dort gelaufen sind, waren Größe 30 bis 34. Also doch sehr, sehr kleine Kleidergrößen. Man muss sich vorstellen, das sind ja auch alles Frauen, die über 1,80 Meter groß sind. Und dieser Trend, den man so in den letzten Jahren vielleicht auch ein bisschen herbeigeredet hatte zu Body Positivity, dass es eben auch einige Models gab, die dann eben eine deutlich größere Kleidergröße hatten, vielleicht eher so in Anführungsstrichen normal aussah, wie auch Frauen auf der Straße, dass man die jetzt weniger gesehen hat und dass die auch deutlich weniger nachgefragt sind. Also das, was gebucht wird im Moment, sind eben wieder diese sehr, sehr schlanken Frauen.
Du hast ja auch über Botox promoviert und liegt es natürlich nahe, die Frage, weil Botox so in den letzten Jahren ja das quasi die Wahl war, wenn es um so leichten Schönheitseingriff sozusagen ging, Faltenglättung. Würdest du sagen, diese Medikamente, Ozempic und so, sind die ähnlich oder ist es wirklich eine Revolution mit so einer Spritze?
Naja, ich glaube, man kann es schon vergleichen, weil es eben beides so einen sehr niedrigschwelligen Einstieg darstellt. Also Botox war halt eine absolute Revolution, weil es eben ein sogenannter minimalinvasiver Eingriff, und mit Ozempic haben wir jetzt eigentlich so einen ähnlichen Fall, dass man eigentlich gar nicht viel machen muss. Das sind ja solche Pens, also man kann sich die dann selber irgendwie spritzen und muss eben nicht eine große Operation machen, und das Ganze ist dann einfach für Geld zu haben.
Genau, für relativ viel Geld, wie wir gerade gehört haben, 1000 Euro so eine Monatsdosis oder sowas, und natürlich hat es Nebenwirkungen. Und auch ein Aspekt ist ja, also was ich auch gelesen habe, dass die Pharmaindustrie sich natürlich freut, weil sowas muss man ja immer wieder nehmen. Das reicht nicht, das einmal zu nehmen, sondern die Leute, die kommen da nicht mehr von runter. Das ist auch ziemlich fatal, oder?
Also das ist auch etwas, was man mit Botox wiederum vergleicht kann, weil dort gibt es ja schon Studien, die jetzt auch das Körperbild und das Selbstbild betreffen. Also es scheint so zu sein, dass Leute sich eben selbst sehr schnell an dieses veränderte Aussehen gewöhnen. Und Botox wirkt ja eben auch immer nur so ein paar Monate und dann lässt die Wirkung nach. Also das heißt dann, die Falten kommen zurück und dann hat man eben die Motivation, wieder hinzugehen und sich die neue Dosis verabreichen zu lassen. Und wenn man dann eben schon jung anfängt damit, haben eben sozusagen die Ärzte, Kundinnen, die praktisch für den Rest ihres Lebens immer wiederkommen werden. Und bei Ozempic scheint es ganz ähnlich zu sein, dass es also nicht vorgesehen ist, das sozusagen mal für ein paar Wochen zu nehmen, um dann an Gewicht zu verlieren, sondern das muss man dann tatsächlich immer weitermachen, weil es gibt auch schon Berichte darüber, dass natürlich, wenn man das eben für kurze Zeit einnimmt, dann sehr viel Gewicht verliert und dann damit aufhört, dass es den berühmten Jojo-Effekt gibt, so wie bei allen anderen extremen Diäten, und dann kommt das Gewicht eben im Zweifelsfall doppelt wieder drauf.
Und spannend ist natürlich, was so eine leichte Möglichkeit abzunehmen mit unseren Körperbildern macht oder mit unserem Verhältnis zum Körper. Also wenn es plötzlich möglich ist, dass man mit so einer Spritze einfach ganz schnell schlank werden kann, kann es sein, dass vielleicht der Druck steigt, weil das immer mehr Leute machen, weil es einfach viel einfacher ist, schlank zu sein und man sich dann noch mehr fragen kann, wieso bist du denn nicht schlank? Also dass so die Pflicht an der Arbeit am eigenen Körper irgendwie stärker wird. Die Body Positivity hast du ja auch schon angesprochen als Trend, den es in den letzten Jahren eigentlich gab. Kann es sein, dass dieser Trend, diese Medikamente so einen Body-Positivity-Effekt ausbremsen könnte?
Auf jeden Fall. Also auch da kann man das wieder vergleichen mit der Anti-Aging-Medizin. Das ist heutzutage eigentlich, ja, so man die Wahl hat oder es wird so dargestellt. Ne? Man muss nicht alt aussehen, man muss keine Falten haben. Es gibt Dinge, die man dagegen tun kann. Und das Ganze überträgt sich jetzt dann sozusagen auch auf den schlanken oder eben auch sehr schlanken Körper. Diese Stars, von denen wir ja sprechen, die waren ja schon vorher nicht übergewichtig. Ne? Die waren vorher auch schon schlank und jetzt sind sie aber noch mal schlanker geworden. Und das wird dann eben zunehmend so als etwas absolut Erreichbares dargestellt. Und interessant daran finde ich auch, ne, diese Leistungsethik, die auch dahinter steckt, dass ja auch viele sich dagegen wehren und sagen, nein, das ist ja so ein Shortcut, sie würden da keine Medikamente nehmen, sondern sie arbeiten einfach wahnsinnig hart, sie halten Diät und sie machen halt immer Sport. Mhm. Also dass es doch noch so ein bisschen als ehrenrührig gilt, ne? Mhm. So wie so eine unzulässige Abkürzung und man muss sich eben richtig anstrengen für diesen Körper und dann ist es sozusagen etwas, wofür man bewundert wird, aber wenn man jetzt diese Medikamente nimmt, gibt es da immer noch so etwas Anrüchiges daran, als würde man es sich halt zu einfach machen.
Also diesen Aspekt gibt es auch, ja, dass das irgendwie gegen den Model-Ethos verstößt oder so.
Genauso wie bei Botox auch. Ne? Das haben ja am Anfang auch alle abgestritten, dass sie das machen würden. Mhm. Mittlerweile weiß man eben, dass mehr oder weniger alle Frauen ab einem gewissen Alter, die in der Öffentlichkeit stehen, eben solche Eingriffe machen lassen. Und das Gleiche wiederholt sich jetzt so etwas mit Ozempic, ne? Dass dann eben Statements rausgegeben werden, nein, ich mach das nicht, mein Körper ist nur das Ergebnis meiner großen Disziplin und meiner harten Arbeit, was ja auch schon wieder problematisch ist, weil dagegen wollte die Body-Positivity-Bewegung ja auch antreten, dass man sagt, warum soll man denn so sehr dafür bewundert werden, sich selber wirklich zu kasteien, kann man nicht auch einfach irgendwie ein ganz normales Leben leben, vielleicht gerne was essen und was trinken und dann eben so aussehen, wie man aussieht und trotzdem dafür gewertschätzt werden.
Ja klar, Körpervielfalt, den imperfekten Körper eben dann halt auch einfach akzeptieren oder feiern. Auf Social Media groß Body Positivity und auch sonst, finde ich, haben sich so Bilder von, also wenn man so in der Stadt unterwegs ist und es gibt so Werbereklamen irgendwie für irgendwelche Modehäuser oder so, finde ich schon, dass sich da irgendwie die Bilder verändert haben. Wie würdest du das denn sagen? Also was für einen Einfluss hatte Body Positivity auf die Modewelt in den letzten Jahren?
Also es hatte schon großen Einfluss. Also es ist ja eine Bewegung, die aus der Netzkultur stammt. Das war eben nichts, was so gesteuert wurde jetzt von der Modebranche oder von der Werbeindustrie, sondern das waren wirklich junge Frauen oder Frauen, die eben selber sozusagen ihre eigenen Bilder geteilt haben und eben auch gezeigt haben, wie ihre Körper aussehen, um das eben zu normalisieren, dass man sagt, nicht jeder sieht aus wie ein Model und wir sehen aber überwiegend Bilder von professionellen Models und normale Frauen vergleichen sich dann damit und fühlen sich dann schlecht und es muss vielleicht gar nicht sein, wenn man eben auch mal zeigt, dass eben nicht jeder so einen Körper hat. Und das wurde dann aufgegriffen und es war eben eine Zeit lang so ein großer Trend. Und ich frage mich das auch, vielleicht wurde ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, dass man so den Eindruck hatte, es war wirklich so ein Trend und alle großen Brands mussten dann sozusagen Plus-Size-Models, also es ist auch immer schwierig mit diesen Bezeichnungen. Es waren ja häufig Frauen, die eben in Anführungsstrichen ganz normale Figur hatten. Man hat dann eben diese anderen Körper gesehen in der Werbung. Und jetzt hat man doch das Gefühl, es ist jetzt wieder vorbei. Vielleicht haben die Brands so den Eindruck, sie haben jetzt ihre Schuldigkeit getan. Sie hatten das jetzt mal ein paar Saisons, jetzt möchten sie nicht mehr. Wenn man dann nachfragt, kommen eben ganz schnell auch so Ausflüchte, ne? Dass man sagt, es ist halt auch einfach zu teuer, immer diese ganzen Kollektionen bei den Fashion Weeks in so verschiedenen Größen dann zur Verfügung zu stellen. Das Schöne an dem Modelsystem ist ja eigentlich, dass das normierte Körper sind. Man bucht dann diese Körper, man kann davon ausgehen, dass die alle die gleichen Maße haben und eben alle in diese Sample-Garderobe reinpassen. Da muss man sich vorher nicht groß Gedanken machen.
Du bist ja auch Professorin, unterrichtest viele junge Studierende, die sich für Mode interessieren, für Modejournalismus. Wie hast du das denn da wahrgenommen? Was für eine Rolle spielt da Body Positivity?
Also ich habe schon gemerkt, über so einen Zeitraum von so 10, 15 Jahren, dass sich was verändert hat. Ich muss dazu sagen, also ich hatte vor 10 oder vor 15 Jahren gab es ja schon mal eine Phase, wo eben sehr, sehr dünne Körper so man viel gesehen hat in den Medien. Und da hatte ich schon den Eindruck, dass es wirklich diese jungen Frauen stark beeinflusst. Ich unterrichte ja überwiegend junge Frauen, die so 18, 19, 20 sind. Und da gab es eben dann auch immer sehr viele, die sehr, sehr dünn waren. Und es war auch immer ein Gesprächsthema unter meinen Studentinnen, was man denn so isst, was man denn tut. Und es gab halt immer viel so Bestrebungen, irgendwie weniger zu essen. Also es war ein Thema, das immer präsent war. Und dann habe ich doch gemerkt in den letzten Jahren, dass sich was verändert hatte. Ich hatte das Gefühl, die sind wirklich ein bisschen entspannter geworden, was das Verhältnis zum eigenen Körper betrifft. Es waren nicht mehr alle so dünn und es gab vor allem auch mehr junge Frauen, die so ganz selbstbewusst auch irgendwie sexy Klamotten oder eben enge Kleidung getragen haben, obwohl sie eben nicht eine Größe 34 waren. Und das fand ich eine schöne Entwicklung und das würde ich doch auf jeden Fall der Body Positivity Bewegung zugestehen, ne? Dass sie da etwas getan hat für diese jungen Frauen, dass sie auf einmal Vorbilder gesehen haben in den Medien.
Und kann es sein, dass da, weil das ja die jungen Leute vielleicht vor allem erreicht, diese Body Positivity Bewegung, dass das eben auch was ändert, also dass die jungen Leute das mitnehmen?
Nein, das bleibt zu hoffen. Ne? Also Ozempic, es ist ja jetzt noch ein neues Thema. Also es ist jetzt ganz aktuell. Es wird sehr kritisch diskutiert. Aber wenn ich da auch wieder zurückblicke auf dieses Thema Botox oder eben Unterspritzungen mit Hyaluronsäure, war es ja am Anfang auch so, dass eigentlich die Stimmen sehr, sehr kritisch waren. Überwiegend war der Diskurs eigentlich negativ, insbesondere in Europa, dass es dann immer so dargestellt wird, dass es halt etwas, was aus den USA kommt. Und in den USA ist ja alles total übertrieben. Und wir müssen dem ja nicht unbedingt nacheifern. Aber letztendlich hat eben sowohl die Modeindustrie, die Werbeindustrie als halt auch die Pharmaindustrie schon eine große Macht, solche Standards zu setzen. Und es ist ja dann doch hier in Europa auch anders gekommen.
Und hast du das Gefühl, also wir wissen jetzt natürlich nicht, wie sich das verändern wird und was das für eine Auswirkung haben wird, aber hast du das Gefühl, es wird gesehen aus der Mode, in der Modewelt und darüber nachgedacht, was das für Körperbilder bedeutet und wie damit umzugehen ist?
Auf jeden Fall. Also ich habe in letzter Zeit sehr viele kritische Artikel gelesen oder die sich eben auch genau damit beschäftigen. Also was bedeutet das jetzt eigentlich? Ne? Was ist das für ein Medikament? Also was macht das irgendwie mit unserem Körperbild? Also welchen Wert hat dann wieder dieser sehr schlanke Körper, wenn einem gleichzeitig suggeriert wird, man kann das ganz einfach für sich erreichen. Also es wird viel darüber nachgedacht. Leute sind durchaus kritisch, aber ich finde, es gibt immer so ein Auseinanderklaffen zwischen sowas wie einer sozial erwünschten Meinung zu einem Thema und dem, was man dann halt tatsächlich sieht, ne, in den Medien. Weil gerade für Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, oder ich meine insbesondere Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen, ist halt der Druck sehr, sehr groß, einem bestimmten Bild zu entsprechen.
Das sagt Diana Weiß, die sich auf jeden Fall aus der Modeperspektive mit den Körperbildern auseinandersetzt. Professorin für Modejournalismus ist sie an der BSP Business School in Berlin. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch hier.
Sehr gerne.